Näher, mein Gott, zu dir, das geht nicht an uns vorbei und das geschieht nicht automatisch, sondern an diesem Prozess sind wir alle mitbeteiligt. Und es gibt keinen besseren Weg, dass Gott einem näher kommt und dass ich Gott näher komme, als wenn ich sein Wort zu mir sprechen lasse. Über 2000 Mal heißt es sogar schon im Alten Testament, und Gott sprach. Wir haben keinen schweigenden Gott. Wir haben einen sich mitteilenden Gott, einen sich aussprechenden Gott, das Herz ausschüttenden Gott. Und das finden wir in der Heiligen Schrift. Ich weiß, für manch einen ist das etwas schwer, sich in der Bibel zurechtzufinden. Mir hat von Anfang an geholfen und bis zum heutigen Tag tue ich das auch immer wieder, so eine Bibellesehilfe. Eine Hilfe, gute Erklärungen, die da drin stehen, sodass ja, Gott wirklich auch zum Sprechen kommt, dass ich auch die Hintergründe verstehe. Ich möchte das heute nochmal allen herzlich empfehlen. Termine mit Gott, 366 Tage mit der Bibel, tolle Erklärungen, ganz bekannte Männer und Frauen aus Deutschland, die hilfreiche Erklärungen geben. Das könnt ihr hinbekommen zum Preis von verbilligten Preis zu 3 €. Zum Thema näher, mein Gott, zu dir, passt auch das Thema dynamische Christusnachfolge. Dynamisch ist das Gegenteil von etwas Ruhendem, von etwas Statischem, von etwas nur genießen wollen. Dynamische Christusnachfolge. Mit Christus unterwegs sein, dynamisch. Das heißt etwas Lebendiges. Herausforderndes, vorwärtsgehendes, auch kämpferisches, wachsen wollendes und immer neu wagendes. Darum geht's heute Morgen. Und der Text, wenn die Bibel hat, schlage bitte auf. 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 11 bis 16. Da schreibt Paulus, aber du, Gottesmensch, fliehe dieser Dinge. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht. Und vor Jesus Christus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Vollkommene und allein Gewaltige, der König aller Könige und der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Lieber Herr, und nun bitten wir, dass du durch deinen guten Heiligen Geist uns dein Wort aufschließt. Unsere Herzen, auch vielleicht die hart gewordenen Herzen, die müde gewordenen Herzen, die nur genießen wollenden Herzen, und dass dein Wort bei uns eine gute Frucht trägt. Amen. 3 Punkte. Erstens. Vergiss es nie. Vergiss es nie. Wer du bist. Wer bist du denn? Paulus schreibt dem Timotheus, du bist ein Gottesmensch. Du bist ein Gottesmensch. Gibt es eine schönere Bezeichnung für einen Christen als den, du bist ein Gottesmensch? Übrigens genauso werden im Alten Testament Mose, David, Elia, Elisa und noch 6 weitere bezeichnet. Du bist ein Gottesmensch, das heißt, du bist in ganz guter Gesellschaft und du wirst in einem Atemzug genannt mit den Großen im Reiche Gottes. Gottesmensch. Was bedeutet das denn, du bist ein Gottesmensch? Mir sind 4 Dinge eingefallen. Erstens, du bist ein Mensch Gottes, das heißt, du bist kein Zufallsprodukt. Wir haben eben da schon etwas von gehört. sondern du bist ein genialer und kreativer Liebesgedanke Gottes. Nicht nur deine Eltern hatten da die Finger mit im Spiel, sondern der lebendige Gott, dein Schöpfer. Du bist ein Mensch Gottes. Das heißt, zweitens, als Mensch Gottes gehörst du Gott. Du gehörst Gott. Du gehörst keinem anderen. Niemand anders hat den letzten und ersten Anspruch an dich. Auch du selbst nicht. Du gehörst Gott. Das macht demütig und stark. Ich gehöre keinem Geringeren als Gott. Du bist ein Mensch Gottes, das heißt drittens, mit dir ist Gott. Du bist ein von Gott bewohnter Mensch. Gott verschmäht es nicht, in dir Wohnung zu machen durch seinen Heiligen Geist. Und der Christus lebt in dir. Und was immer du auch tust, von Montag bis Samstag und wo du auch unterwegs bist, vergiss eins nicht, dass Gott mit dir ist. Dass Gott in dir ist, der Christuspräsenz. Und viertens heißt das, du bist ein Mensch Gottes. Du stehst nun als solcher in dieser Welt auch für Gott ein. Du stehst für Gott ein. Du bist nie nur als Privatperson unterwegs in der Woche, sondern immer auch als Mensch Gottes. So sollst du erkannt werden. Du sollst Wegweiser zu Gott werden, nicht Wegweiser, als Mensch Gottes. Und du stehst immer für Gott. Du stehst für Gott. Mensch Gottes. Du bist ein Gottesmensch. Vergiss das nie. Ein Mensch Gottes. Und ich habe das in dieser Woche einem Menschen ganz besonders nahe zu bringen. Ein Mensch Gottes. Und weil du ein Mensch Gottes bist, deshalb werf dein Leben nicht weg. Du hast einen Adel und du hast eine Würde. Mensch Gottes, vergiss nie, wer du bist. Mensch Gottes. Zweitens, vergiss nie, worauf du zulebst. Da schreibt ja Paulus etwas hier. Timotheus. Und er zieht alle Register, um denen das nochmal so richtig zu sagen am Schluss seines Briefes. Vergiss das nicht. Du lebst auf ein großes Ziel zu. Nicht, dass du eine Rente erreichst und noch ein bisschen was davon hast, wie ich immer wieder höre. Nein. Du lebst auf den Tag zu der großen Erscheinung des wiederkommenden Christus. Auf den Tag lebst du zu. Auf den Tag dienst du zu. Das ist deine Hoffnung. Das ist dein Zielpunkt. Ich möchte uns fragen, worauf warten wir? Worauf hoffen wir? Warten wir noch? Warten wir noch auf den großen Heilmacher? Oder haben wir uns an all das, was kaputt ist in dieser Welt, auch so gewöhnt, dass keine Sehnsucht mehr da ist nach dem Heilmacher, der den Kosmos erneuert, der das Schreien auch der Natur hört, die seufzt nach dieser Befreiung auch der Kinder Gottes, Römerbrief Kapitel 8, und der uns mit hineinnimmt und der uns Anteil schenkt an seiner Herrlichkeit, bei ihm zu Hause sein lässt. Frei von Versagen, frei von Schuld, frei von Schmerzen und Leid und Angst und vor allen Dingen nicht mehr in der Fremde sein, sondern zu Hause sein, beim Vater. Sag mal, ist das noch so ganz präsent? Steht das noch vor dir, lebendig vor dir, in deinem Glauben, in deinem Leben? Oder ist das der Sankt-Nimmerleins-Tag? Der überhaupt nichts mehr für die Gegenwart abwirft. Und vergiss nie drittens, wem du verantwortlich bist. Wem du verantwortlich bist. Timotheus, der steht sehr verängstigt vor Menschen. Und Paulus steht im Hintergrund und sagt, Freund, vergiss nicht, du stehst in erster und letzter Autorität vor Gott. So wichtig. Und vor diesem großen Herrn, der in allem Glanz und Herrlichkeit auf dich zukommt, da lebe dein Leben und verantworte deinen Dienst. Verantworte deinen Dienst. Und deshalb arbeite bitte nicht, lieber Timotheus, um Menschen zu gefallen. In erster Linie. sondern um Christus zu gefallen. Dein oberster Dienstherr sind nie Menschen. Dein oberster Dienstherr ist Christus. Und tue den Dienst vor ihm, des Predigers des Evangeliums. Tu das vor ihm. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiger und wertvoller Hinweis, was Paulus hier dem Timotheus sagt. Darf ich das mal übersetzen? Egal, wo du für Gott mitarbeitest, ob hier bei der Musik oder ich als Prediger, hinten am Büchertisch, in der Säuberung des Raumes, im Schaukasten, im Hausgastarbeit oder was es auch immer ist oder im Gartenbereich, tu das in erster Linie für ihn und vor ihm, vor ihm. Du bist nicht Angestellter der Gemeinde. Du bist nicht Angestellter von einem Pastor. Du bist nicht von irgendeinem da rein berufen, sondern von ihm. Und tu deinen Dienst vor ihm. Darin liegt eine ganz große Befreiung. Sicher muss man das hören, auch das kritische Wort, das begleitende Wort von dem einen oder anderen, ganz gewiss, ganz gewiss. Und darin liegt auch eine große, aber es ist eine Befreiung, wenn ich weiß, mein Herr weiß, wie ich diesen Dienst tue und aus welcher Kraft ich sie tue. Und es ist auch eine große Verantwortung. Eine große Verantwortung, den Dienst vor Gott zu tun. Das macht unabhängiger von Menschen, von Lob und Kritik und auch von fehlender Anerkennung. Die sollte nicht fehlen, aber die fehlt manchmal. Und das bewahrt mich andererseits davor, dass ich einfach etwas hinschmeiße, wie das manchmal auch Fromme sich angewöhnt haben. Entschuldigt mal das offene Wort. Ich stehe vor meinem Herrn. Und dann soll ich stehen, sagt Paulus. Stehe, Timotheus. Und ermutigt, treu zu sein und auch mal Durststrecken, die es gibt, auszuhalten. Diese große Hoffnung und Gewissheit, die bestimmt die Gegenwart und die hilft, die Prioritäten unseres Lebens genau richtig zu setzen, dass das Große in unserem Leben groß bleibt und das Kleine, was schön und gut ist und was man genießen darf, dass das aber klein bleibt. Und es lässt uns verantwortlich vor ihm stehen. Vergiss nie, sagt er. Und die Freude an Gottes neuer Welt, die gewinnt Freude über mich und mein Herz und bestimmt meinen Alltag. Zweitens, auf geht's. Jetzt kommen 6 Imperative. Das heißt, in Befehlsform wird etwas gesagt. Und da steht im Präsens, das heißt, damit haben wir tagtäglich zu tun. Und es kann sein, dass wir das tagtäglich zu praktizieren haben. Erstens, fliehe, schreibt er, fliehe. Flucht ist ja manchmal unheimlich feige, oder? Kann aber auch eine mutige Tat sein. Aus einem brennenden Haus zu fliehen, ist keine Feigheit, sondern erfordert mutiges und sofortiges Handeln. Such dein Heil in der Flucht. Das ist die einzige Rettungsmöglichkeit hier, sagt Paulus. Übrigens, wissen wir, dass Jesus auch mal geflüchtet ist? Er hatte gerade das Wunder getan, 5000 Leute gespeist. Und dann wollte man ihn zum Brotkönig machen. Den Mann brauchen wir, der löst alle sozialen Probleme, alle wirtschaftlichen Probleme. Den lasst uns jetzt hochjubeln. Und Jesus merkte, das wird gefährlich für mich. Ich bin gefährdet, dass ich meinen Auftrag, ans Kreuz zu gehen, zur Befreiung für die ganze Welt, dass ich den hinten anstelle. Und dann heißt es, er flüchtete, um dieser Gefährdung zu entgehen. Als Josef dieser versuchlichen Situation gegenüberstand, als eine Frau sich ihm anbiederte, da floh er. Das war die mutige Tat und die richtige Tat in dieser Situation. Fliehe solches. Interessant ist dieses Wort solches, das verweist auf die Verse vorher und die möchte ich euch mal lesen. Da geht es ums Thema Geld. Was haben wir mit in die Welt gebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll das genügen. Die, die reich werden wollen, geraten in Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie sogar vom Glauben abgeirrt und sich selbst viel Schmerzen zufügen. Das ist ein Wort, oder? Ihr Lieben, wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir im Zeitalter des Materialismus leben und dass Jesus mit seiner Formulierung, es gibt einen großen Gegengott und der hat das Wort, der hat die Bezeichnung Mammon, dass das wirklich zutrifft. Und dieser Gott Mammon, der ist auch in die Krise gekommen, vor einigen Jahren, die Finanzkrise. Und die hat so vieles zur Erschütterung gebracht und so vieles fragwürdig gebracht. Und ich habe mit manchen Christen gesprochen, auch Menschen und Christen gesprochen, wo diese Krise auch etwas in diesem Punkt bei ihnen bewirkt hat und Veränderung bewirkt hat. Du aber flieh solche, sagte dem Timotheus. Einmal hält er es für möglich, so nüchtern ist Paulus, dass all das, der ganze Lebensstil, der von den meisten Menschen gelebt wird, dass das nicht an mir vorübergeht, sondern dass mich das tangieren kann, berühren kann, dass mich das in den Bann ziehen kann, dass ich auch in die Richtung lebe. Du aber nicht, sagte er, bilde eine Alternative. Freunde, und es gibt nichts Schöneres, als dass man wirklich frei ist von Geldliebe. Von Geldliebe frei ist. Und ich kenne zum Teil ganz reiche Menschen. Und ich freue mich, mit ihnen zusammen zu sein, weil ich sehe, sie sind innerlich frei davon. Sie sind frei davon. Hab den Mut, anders zu sein, alternativ zu leben, auch in puncto Geld und Besitz. Pass mit Entschlossenheit auf dich auf. Ich habe lange überlegt, ob ich euch folgendes Beispiel erzähle. Das ist ein sehr persönliches Beispiel. Das betrifft nur mich. Das betrifft niemand anderes automatisch in diesem Raum und ist nicht übertragbar. Ich habe mich entschlossen, dieses Beispiel zu bringen, damit ihr auch nachher beim Kotelett noch etwas zu reden habt. Ich habe mal gehört, eine gute Predigt wäre, über die man sich auch ein bisschen, an der man sich reibt und an der man sich kitzelt und über die man spricht. Jetzt habe ich alle Aufmerksamkeit. Ich habe vor einigen Jahren auch für 2000 Euro Aktien gekauft. Irgendwie hatte mich da mal einer besprochen, hätte ich fast gesagt, und habe gedacht, gut, ein bisschen schneller, ein bisschen bequemer. Könntest du auch zu Geld kommen? Ich glaube, Lohnerhöhung ist nicht mehr ganz so hoch. Ist die Altersstufe, letzte Altersstufe erreicht. Und dann habe ich mir für 2000 Euro Aktien gekauft. Und war stolzer Aktienbesitzer. Auch Aktien. Genau. Nicht nur Aktien im Himmel, sondern auch hier auf den. Und dann habe ich festgestellt, wie ich jeden Tag in die Zeitung guckte und habe den Börsenkurs beobachtet. Rauf und runter. Es war, also ich glaube, stille Zeit habe ich noch vorher gemacht, aber danach kam dann ungefähr die Gang. Und dann habe ich gesagt, wie stehen die Aktien? Mei, schon geträumt, Mensch, kannst deiner Frau mal mit nach Hollywood fahren oder was weiß ich, ich weiß alle mehr. Und ich habe immer wieder reingeschaut. Und dann begegnete mir im Urlaub jemand, der das wirklich systematisch tut. Morgens früh stand er da und wer weiß, wie lange alle Aktiendinger da studiert. Und da hat es bei mir gedämmert. Und ich habe festgestellt, für dich ist das nicht gut. Und das hat mir der Heilige Geist klar gemacht. Für dich ist es nicht gut, dass du dich gedanklich damit beschäftigst. Es gibt Größeres, Wichtigeres. Du hast genug. Du brauchst es nicht. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, das mache ich nicht mehr. Das gilt nur für mich. Ich sage es nochmal. Wenn ich es trotzdem erzähle, da möchte ich einfach dich bitten, dass du auf dein Herz achtest und dass du auf die Impulse des Heiligen Geistes achtest, dass du gut unterwegs bleibst und dass da nicht Fußfesseln sind, die dich geistlich lähmen, mit denen du dich letztlich Schmerzen im Glauben zufügst und dass du von Jesus immer mehr weggeht, weil der andere Gott ein größeres Gewicht hat. Deshalb erzähle ich das. Fliehe. Und dann sagt er, bleib ja nicht beim Negativen stehen. Du hast ein viel größeres und höheres und besseres Ziel. Jage nach. Jage nach, wie die Sportler, die sich jetzt vorbereiten für die Olympiade und die etwas drauf haben, ein Ziel, dabei zu sein, möglichst Endlauf oder sogar aufs Treppchen zu gehen. Jage nach und die einsetzen, die viel einsetzen, die auf viel verzichten, sie jagen etwas nach. Und jetzt kommen sechs Worte. Sechs Worte, die vielleicht für viele gar nicht so wichtig sind, damals und heute, aber die unser Leben als Gottesmenschen erkennbarer machen sollen. Erstens, jage nach der Gerechtigkeit. Gib Gott und den Menschen das, was ihnen zukommt. Erfülle deine Pflicht auch gegenüber den Menschen. Red dich nicht fromm raus. Auch gegenüber den Menschen. Mach keine Qualitätsunterschiede zwischen Menschen. Behandle sie gleich. Jage der Gerechtigkeit nach. Hab sie drauf. Denke darüber nach. Und geh dynamisch drauf zu. Zweitens, jage der Gottesfurcht nach. Der Gottseligkeit, heißt das bei Luther. Lebe in Ehrfurcht vor Gott. Er bleibe für dich die höchste Autorität, der erste Ansprechpartner. Lass Gott in deinem Leben wirklich Gott sein. Das heißt auch, dass du ihm letztlich deine Wünsche und deine Pläne hinlegst. Und dass Gott sie notfalls, wenn es in seinem Plan steht, auch korrigieren kann. In der Ehrfurcht vor Gott. Und denke daran, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich lasse heute Morgen einen Satz, den möchte ich euch noch kurz sagen. Aus der Barmer Erklärung, das war das Manifest, hätte ich fast gesagt, was man kurz vor dem Beginn des Dritten Reich von der bekennenden Kirche formuliert. Da heißt es, wir haben die Strenge und Barmherzigkeit, die Ehre und Menschenfreundlichkeit Gottes zu verkünden. Beides. Ich habe den Eindruck, dass die Ausgewogenheit heute sehr oft fehlt. Beides, liebe Freunde. Jage nach dem Glauben, das heißt, lebe deinen Glauben im Alltag. Nimm diesen lebendigen Gott doch mit hinein in deinen Alltag. Deine ganzen Probleme und Sorgen und Anfechtungen und harten Herausforderungen, das ist doch deinem Herrn nicht egal. Konfrontiere ihn damit. Das ist ein Beweis, ein Vertrauensbeweis, dass du ihn für lebendig hältst und fähig und mächtig, da auch hineinzuwirken. Und zieh die Konsequenzen, die Glaube mit sich bringt. Ich wurde erinnert an einen Satz aus dem Hebräerbrief. Mose hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde. Und das gab ihm Mut und Ausdauer. Das wünsche ich mir auch. Dass Gott realer für dich ist, als ich, der ich jetzt vor dir stehe, sichtbar. Und dass das Konsequenzen hat, in jede Richtung. Er rechnete mit Gott als dem Faktor für alles, was sein Leben ausmacht. Und ich lasse noch ein Wort, ich habe manches gelesen, es hat mich sehr berührt. Haltet am Glauben fest, denn er macht im Glück verständig und demütig. Im Unglück reicht er den schönsten Trost und er belebt die herrlichste Hoffnung. Das ist's. Jage der Liebe nach. Viertens, das ist nicht immer einfach, oder? Der Liebe nachjagen. Wie können uns Menschen ärgern bis zur Weißglut? Mich auch. Ich euch und ihr mich manchmal. Und was können wir uns auch Böses antun? Wie können wir einander verletzen? Jage nach der Liebe. Hab die drauf. Verfolge die Liebe. Auch wenn sie nicht erwidert wird. Dann lass es einseitig sein. Denn die Liebe deckt eine Menge Böses zu. Ich habe die Tage noch irgendwo jemanden angerufen von auswärts und habe ihm das gesagt. Du. Und auch seiner Frau, bitte verfolgt das doch mal. Verfolgt die Linie der Liebe. Und ich glaube, dass ich ein
dem Punkt da etwas ändern wird. Jage der Liebe nach. Verfolget die Liebe, Freunde. Wir verfolgen manchmal alles Mögliche, nur die Liebe nicht, oder? Alles Mögliche. Wie wir eins auswischen können, wie wir mal wirklich zurückschlagen können. Er sagt, jage der Liebe nach. Jage der Geduld nach. Geduld fordert jeder für sich, aber andere geduldig behandeln, das ist schon etwas ganz anderes. Mit den Leuten eine anderen Gangart, einen langen Atem haben, so hat es jemand gesagt. Die eine ganz andere Gangart haben, die ganz anders ticken, würden wir sagen, mit denen einen langen Atem haben und nicht schnell den Stab darüber brechen. Und alle müssen so sein und alle so ticken wie wir. Einen langen Atem, eine nie ermüdende und vergebende Liebe gegenüber den Sünden und Fehlern anderer Menschen. Manchmal hat man eine Nase voll. Jetzt reicht es mir, das habe ich schon 1000 Mal gesagt. Fängt ja in der Ehe manchmal an, oder? Ja. Und da die Geduld zu haben. Die Geduld und den langen Atem, den der lebendige Gott in seiner Gnade uns gewährt. Und jaget der Sanftmut nach. Wegen des erduldeten Unrechts nicht in Rage zu geraten. Gegenüber den Kindern, gegenüber dem Ehepartner. Ausflippen, außer sich sein. Es gibt ja eine tolle Szene im Neuen Testament, als Jesus mit den Jüngern unterwegs war und dann wollen sie durch ein Gebiet ziehen und die sagen, stopp, hier ist Durchreiseverbot. Die Jünger sagen, Herr, du hast alle, hätten dich fast zum Brotkönig gemacht, du kannst auch mal Feuer vom Himmel fallen lassen. Mach eine Spalte auf und dann, zack, wir beerdigen sie. Und dann sagt Jesus ihnen, Freunde, wisst ihr nicht, ihr seid Gottesmenschen? Wisst ihr nicht, wem ihr gehört? Das ist doch nicht der Stil eines Gottesmenschen, so zu reagieren. Leise und einfühlsam dem anderen begegnen, auch gegenüber dem Schwachen und Geringen. Ich glaube, jetzt merken wir, das ist dynamische Christusnachfolge. Das ist kein Pappenstiel. Das ist nicht nur irgendetwas genießen, das ist wirklich eine Herausforderung. Christus fordert uns heraus. Wenn wir seine Leute sein wollen und mit ihm unterwegs sein wollen, dann sind wir wirklich ganz gefordert. Und ich finde das gut, dass Christus uns ganz gefordert. Es gibt ja manchmal Menschen, die sagen, in der Kirche, da ist immer alles so lau und da geht es nur ums Gefühl und ich als Mann, ich fühle mich nicht richtig. Ich sage, du komm, lass uns mal dieses Buch durchbuchstabieren. Da bist du gefordert als Mann. Und das ist gut und auch als Frau. Und das ist gut. Das fordert unser Wollen und unsere ganzen Kräfte. Das Vollbringen, das will er gerne tun. Christsein ist ein ganz dynamischer Prozess. Niemand wird überfordert. Niemand. Er schenkt zu allem, was er möchte und was wir tun sollen, auch die Kraft durch seinen Heiligen Geist. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Nur Mut. Nur Mut. Das macht er dem Timotheus deutlich. Und er sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe ihn. Nicht genieße. Kämpfe. Christsein ist kein Spaziergang und nicht nur ein frommes Genießen. Das ist schon manchmal ein Kampf. Ein Kampf auch in uns und in unseren eigenen Herzen. Jedenfalls geht es bei mir auch manchmal so. Nicht aufzugeben. Nicht das Vertrauen wegzuwerfen. Irgendwo innerlich zu kündigen. Äußerlich macht man noch weiter mit, auch frommen und besuchten Gottesdienst. Aber innerlich ist man weg von Christus. Das Vertrauen nicht wegzuwerfen, sondern festzuhalten in schwerer Krankheit. Beim Verlust eines lieben Menschen, bei Anfeindungen oder Überforderungen oder auch bei Verzweiflung über das eigene Versagen und die Geschichte, die sich ereignet hat und die man nicht mehr auslöschen kann, die das Leben mitprägt und die uns arg beutelt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und du lebst im Sieg des Christus. Er ist der eigentliche Kämpfer und er siegt und kämpft mit dir und in dir. Und es ist ein guter Kampf und er trägt gute Früchte. Aber es ist manchmal ein Kampf. Mir fiel ein ganz altes Lied von Manfred Siebald ein. Daran heißt es, und ich habe mich darin so wiedergefunden, werden sich Weg und Mühe denn lohnen, bis Gottes Fest beginnt? Dann habe ich Stille gehalten, mir eine Antwort gegeben. Wird sich das lohnen? Ja, denn es hat für die schon begonnen, die noch auf dem Wege sind. Können wir jetzt schon singen und feiern? Hat sich schon was getan? Ja, denn Gott will die Erde erneuern und fängt bei uns schon an. Das ist, Freunde, das ist. Und dann sagt er zweitens, ergreife das ewige Leben, ergreife das. Pack zu, eigne dir das an, nimm es an, halte es fest, geh den schmalen Weg des Glaubens mit aller Konsequenz. Christus ist es wert und sei du es dir auch wert. Lass das immer mehr in dein Lebenshaus hineingehen und in die einzelnen Zimmer deines Lebenshauses. Und das Leben wird sich mehr und mehr durchsetzen und die Liebe wird wachsen und die Hoffnung wird lebendiger und gewisser. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Ein wunderbares Wort. Gott hat uns zu diesem Leben berufen. Und nun ergreife das aber auch. Lass dir das geschehen. Stell dich mit deiner ganzen Existenz, mit deinem ganzen Sein darauf ein. Und lass es rein. Du bist berufen von keinem Geringeren als Gott. Lieben, welche Verheißung steht doch über deinem und meinem Leben? Du bist berufen zum ewigen Leben. Berufen. Geh in die Berufung hinein. Ergreife das Leben. Drittens, halte fest am Bekenntnis. Hier scheint Paulus den Timotheus auf seine Taufe hin anzusprechen. Da hat er vor vielen, vielen Leuten bezeugt, Christus hat mich gerufen und ich möchte jetzt diesem Christus nachfolgen. Und das Bekenntnis kostete damals sehr viel, konnte sogar das Leben kosten. Und nun sagt er, halte fest, was du vor vielen Zeugen einmal bezeugt hast. Und das vierte und letzte, bewahre deinen Dienst, bewahre deinen Dienst. All das, was ich dir aufgetragen habe, bewahre das. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht und vor Jesus Christus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Christus. Bedenke, Timotheus, mit wem du es zu tun hast und in wessen Auftrag du stehst. Und deshalb bewahre ihn und führe ihn, so gut du kannst. Und in der Kraft, die du verliehen bekommen hast, führe ihn aus. Du stehst vor Gott, dem Inbegriff des Lebens, der das Leben ins Dasein gerufen hat, der den gestorbenen Christus auch wieder ins Leben gerufen hat. Und der dir neues Leben eingehaucht hat durch den Heiligen Geist. Und dann mündet dieser Brief, wie so oft bei Paulus, in einem Lobpreis. In einer ganz tiefen Anbetung. Da sprudelt etwas aus ihm heraus. Er kann gar nicht anders. Und er sucht immer wieder neue Bilder, um das Unaussagbare irgendwie zu verdeutlichen. Der unbegreifliche Gott. Der nie verstehbare, der allein unabhängig ist vom Gesetz des Werdens und Vergehens, der Unsterblichkeit hat. Dem wollen wir gehören und dem wollen wir dienen und den wollen wir anbeten. Und die Theologen sind sich einig, dass dieser letzte Vers ein fester Bestandteil im Lobpreis der Gemeinde damals war. Und deshalb soll er auch heute den Abschluss dieses Gottesdienstes bilden. Ich darf euch bitten, aufzustehen, einige Augenblicke darüber nachzudenken und dann mit mir einzustimmen in diesen Lobpreis.
Ich bete allein Gott an, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, den vollkommenen und alleinigen Machthaber, den König aller Könige, den Herrn aller Herren, der allein unsterblich ist, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm allein gehören Ehre und ewige Herrschaft. Amen.